Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Einen wunderschönen guten Morgen, allerliebste Claudia.
Guten Morgen, liebe Anke. Ich freue mich über nichts so sehr, wie sonntags so früh aufstehen zu dürfen, um mit dir einen Podcast zu machen.
Ja, es ist aber jetzt gerade, wir machen jetzt eine Stunde später, weil ich will ja vorher noch spazieren gehen mit meinem lieben Hündchen. Und es wird ja so spät hell jetzt. Das heißt, statt 7 Uhr fangen wir immer um 8 Uhr an.
Und quatschen heute, eine Stunde?
Ja, sagen wir es mal so, es ist jetzt ein bisschen später und ich habe vorgeschlagen, dass wir das nächste Mal gleich auf Start drücken, weil wir dann jeden Sonntag 3 Podcasts aufnehmen. Ja. Und dann kann die Claudia immer noch das rausschneiden, was eigentlich hinter die Bezahlschranke gehört, oder wir machen einfach auch so eine Bezahlschranke dazu. Du hast gerade gesagt, wen du liebst. Ich verrate mal, wen du liebst. Claudias letzter Satz, bevor wir auf Start gedrückt haben, war: Ich liebe meinen Adapter.
Ja, ich liebe ihn.
Müssen
wirklich.
Wir uns Sorgen um dich machen? Ist es ein
USB.
Fetisch?
Ist es? Ich glaube nicht.
USB, ist es sowas wie AMSR?
Und ja, genau. Du weißt, wie es heißt.
War es richtig jetzt?
Nee, habe ich nicht. ASMR.
ASMR,
das gibt's, ist, weil du so klug bist.
Ja, ich habe ja ungefähr jetzt 3 Wochen gebraucht, um mir 4 Buchstaben zu merken. Also überschaubar mit der Klugheit. Also dein Adapter. Erzähl. Warum liebst du deinen Adapter? Und wie heißt er?
Er heißt USB-C to Digital AV. Ist das nicht schön?
So ein romantischer Name.
Oh, Multiport-Adapter.
Und er ist die ganze Zeit bei dir, oder?
Ja, nein, wenn ich ihn nicht brauche, liegt er in seiner Hülle. Ich habe seine Originalhülle hier. Da packe ich ihn jedes Mal rein, wie in sein Bettchen, und lege ihn weg.
Ach ja,
du kümmerst dich einfach gut. Es ist das teuerste Teil. Ja. Also was, ja gut, ich habe ein MacBook Air. Habe ich geschenkt bekommen zum 50. Geburtstag von meiner Familie, weil ich liebe ja Mac. Und ich bin die Einzige in unserer Familie, die Mac liebt. Also ich muss mich einfach mal outen. Ich liebe alles von Apple. Ich meine, es kann sehr viel weniger als viele
Apple.
Andere denken.
Wer lebt denn da eigentlich noch bei Apple?
Die sind ja irgendwer.
Also lieber Mensch, der Apple liebt und bei Apple arbeitet. Claudia liebt Apple. Habt ihr nicht irgendwie
das neue iPhone? Also zu stapeln. Also wir stapeln mal höher. Es gibt das neue iPhone. Okay. Nein, um Gottes
Willen. Welche Nummer ist denn das? Ich habe ja noch
Ich habe
so
keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Ich habe ein altes, wirklich ein altes. Mittlerweile gibt es viel, viel, viel neuere. Aber
wir machen heute einen Apple-Podcast. Gefällt mir.
Wir machen einen Apple-Podcast.
Den schicken wir zu Apple.
Ich habe wirklich nicht gedacht, ich habe Adapter für Apple. Es ist nur so, dass die nicht so richtig funktionieren. Mhm. Und ich habe mich dann jetzt dazu entschlossen, den Original-Apple-Adapter zu kaufen. Mhm. Und siehe da, ich habe so viele Funktionen auf einmal, auch an meinem Mikrofon, die ich vorher gar nicht kannte. Also das Original-Zubehör scheint wohl doch ganz gut zu sein.
Das ist sehr spannend.
Ich bin total happy mit diesem Adapter. Er macht mich wirklich glücklich.
Schau mal, so einfach bist du glücklich zu machen. Das ist toll.
Also ja, Apple, er ist teuer. Der kostet 80 Euro, der Adapter.
Das ist teuer, aber er hat ein Bett dabei. Ich meine, welcher Adapter kommt schon mit einem Bett?
Naja, er hat sein Paketchen da, wo er halt drin war.
Ich glaub, und da räumst du den ein. Oh mein Gott, bist du fürsorglich. Du solltest mal wissen, wie ich mit meinem Adapter, den stopfe ich halt so in die Tasche.
Nein, nee, meiner kommt nicht. Der hat erst auch so ein eigenes Fach. Der könnte ja, da könnte ja Staub reinkommen oder so. Aber daran merkt man ja, ich bin ja kein Marken. Also eigentlich, ich bin überhaupt kein Typ, der jetzt absolute Marken oder irgendwie was braucht. Aber meine Mutter hat immer gesagt, warte mal, da gibt es auf Kroatisch Jeftinomeso Juchasaplot. Das heißt, wenn man immer ganz billige Sachen einkauft, dann wird das auch keine gute Suppe. So heißt ja. Das übersetzt. Und das ist einer ihrer Lieblingssprüche, das sagt die immer. Die hat ja auch ihre Lieblings-Bio-Metzgerei in Kroatien, wo sie immer nur in dieser Metzgerei einkaufen geht. Und wenn es da halt Sachen nicht gibt, dann gibt es die nicht. Und jemand sich
Metzgerei
was zu essen
und Kroatien
wünscht,
höre, habe ich jetzt schon wieder dieses Bild vor Augen, das ich abgespeichert habe, das ich irgendwann mal posten werde.
Das liegt doch da. Das liegt doch da
das
in der
mit dem Schwein, wo die Wurst ums Schweineohr hängt, um den Kopf, ja. Also das finde ich einfach, ich finde dieses Foto als eines der besten, die ich habe. Auf meinem, Achtung, iPhone, ich habe auch ein altes und ich habe, wie du auch, niemals wollte ich Apple. Ich habe, oh mein Gott, ich habe immer gesagt, ich werde kein Apple-Jünger, viel zu teuer, brauche ich nicht überhaupt, Marken-Junkie-Gedöns.
Ja, genau, habe ich auch gedacht.
Und dann hatte ich aber ständig Probleme mit einem Rechner und damals habe ich noch bei Mädchen gearbeitet und habe einfach einen funktionierenden Rechner gebraucht und dann hatte ich ständig einen Virus drauf und hat irgendwann mal der Mensch, der mir immer geholfen hat, mit den ganzen technischen Dingen gesagt, von wegen, es hilft alles nichts, gewöhn dich dran, schau, dass du zu Apple kommst, da hast du diese ganzen Probleme nicht. Und dann habe ich widerwillig viel Geld, damals war ich Studium war ich nicht mehr, aber halt, ein Apple war mir zu teuer, sagen wir es mal so. Und dann habe ich mir den irgendwie angeschafft und dann habe ich mich verliebt.
Ja, ganz genau.
Ja.
Kann ich.
Aber das ist ganz gut. Ich versuche gerade iPad mit meinem Rechner zu verbinden. Und das kriege ich, also ich habe einen Adapter gekauft, funktioniert nicht. Die hat Apple gar nicht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, sonst wird es zu appleig.
Aber das funktioniert definitiv. Also du kannst dein Ei.
Ja, ja, aber nicht mit dem Kabel. Mein Adapter, du weißt. Ich habe so einen
Adapter.
7,99 Euro Adapter
ich sag
gekauft.
Ich sage nur Multiport-Adapter, USB-C to Digital AV.
Ja, aber ich brauche ja praktisch USB-C zu HDMI.
Ah, der ist da drauf. Der ist ja der Multi. Das ist doch der
ich
Multi.
Ja den habe ich, aber ich brauche ja trotzdem.
Ja, aber der
auf
USB-C
der einen
ist da drauf. USB-C,
ja, bei mir
USB
auch.
Ist alles drauf.
Ja.
Und HDMI ist auch drauf.
Ja, aber ich brauche eine Verbindung von wegen HDMI und auf der anderen Seite muss USB-C sein.
Ja, oder ist doch hier. Auf der anderen Seite ist USB-C.
Du verstehst mich nicht.
Nee, dann erklär doch mal so, dass ich mit Migration das verstehen kann.
Also gut, in der Mitte ein Kabel, ja?
Ja.
Am einen Ende ein Stecker, der in das Loch von HDMI passt.
Ja.
Auf der anderen Seite ein Stecker, der in das Loch von USB-C passt. Eine Schnur praktisch. Mit zwei Steckern.
Du brauchst den Stecker. Ja, nicht das Einführding, sondern einen HDMI-Stecker.
Genau.
Haha, jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank für die Richtigstellung.
Genau, und da habe ich so ein billig, sehr gern, da habe ich so ein Billigteil gekauft, läuft nicht. Aber es gibt auch noch sowas, habe ich von dir gelernt, mit irgendwie, keine Ahnung, Drop-Gedöns, AirDrop, was auch immer. Also
mit
ich kriege das schon irgendwie hin.
Du kannst auch in einen Apple Store gehen und die fragen. Die sind immer sehr
nett. Muss
ich
aber halt in den Apple Store gehen. Da muss
das
ich
ist
wieder
ein
mit
Einkaufserlebnis.
Das würde ich so gerne vermeiden.
Mache ich morgen auch. Ich gehe morgen mir eine Handyhülle im Apple Store kaufen. Falls
kannst du mal gucken,
haben.
Ob die so ein Ding haben,
ja,
und dann schickst
ich.
Es mir?
Ja, mache ich. Ja, ich gehe morgen wirklich. Ich bin morgen in der Stadt, weil ich wollte nämlich zu Thalia in Düsseldorf auf der Königsallee und wollte gucken, ob
Lesung?
Unser Büchlein da steht. Nein, Lesung nicht. Ich wollte erst mal gucken, ob ein Büchlein da steht von
Natürlich
uns.
Steht's Büchlein da.
Und dann wollte ich mal hier Story machen und so durch Thalia laufen und sagen,
da ist das. Apropos Bücher.
Also da habe ich morgen,
Nachmittag.
Ich kaufe mir vorher kaufe ich mir einen Chai Matcha Latte im coolsten Laden Düsseldorfs und da laufe ich dann mit meinem Chai Matcha Latte durch Thalia auf der Königsallee in Düsseldorf und war vorher natürlich im Apple Store und habe geguckt, ob es dieses Gedöns da gibt.
Ja.
Und dann
das schickst du mir dann? Nimm gleich ein frankiertes Kuvert mit, weil es pressiert ein bisschen.
Ja. Okay, mache ich. Okay, danke. Und dann, genau.
Und das finde ich cool, dass du in Düsseldorf für mich ein Apple-Kabel kaufst.
Ja.
Genau, und dann gehst du praktisch und dann ziehst du diesen wunderschönen, diesen salbeifarbenen Kuschelschal an.
Ja.
Und dann läufst du mit Matcha Chai Latte, wie auch immer, läufst du dann durch den Buchladen und machst Bilder von Büchern.
Genau. Und fragt noch jemand, ob er ein Foto macht von mir mit Buch und grünem Schal und einem etwas dunklerem, aber auch grünem Kordkleid. Ich will mich fürs Büchlein nett machen.
Ja, das machst.
Also das ist mein Plan für morgen Nachmittag.
Das hört sich gut an.
Morgen Nachmittag, 18 Uhr, bin ich im Thalia in Düsseldorf. Falls jemand kommen möchte. Ah nee, das hört ihr ja erst nächste Woche. Stimmt, ja.
Okay.
Ja.
Das
genau.
Das hört sich gut an.
Also das zu meinem Apple-Dings, das ist irgendwie so ein Gefühl wirklich von, ich brauche wenig. Ich brauche nicht so wahnsinnig viele Sachen. Aber die wenigen, die ich habe, da habe ich einfach gemerkt im Laufe der Jahre, wenn die eine entsprechende Qualität haben, die sie dann auch irgendwie ausstrahlen, dann macht mich das glücklich. Also mein MacBook, ich habe letztens überlegt, was wäre, wenn ich jetzt in den Norden Deutschlands ziehen würde. Weil ich war letzte Woche im Norden Deutschlands, oben in Rostock. Also Nähe Rostock ist ja Parchim, ne? Ist doch gar nicht so weit. Schwerin,
Ja.
Ja, so in der
Ecke. Stunde, also Rostock ist, glaube ich, eine Stunde. Da war ich auch ein paar Mal jetzt.
Und ich bin 250 Kilometer Landstraße gefahren. Und habe mich wirklich in diese Gegend verliebt. Habe mir gedacht, mein Gott, ist das schön da. Mein Gott, ist das schön da. Und da standen auch so ein paar Häuschen zum Verkauf. Und ich dachte so, was würde ich eigentlich mitnehmen, wenn ich jetzt ganz spontan dahin ziehen würde? Und das war natürlich mein MacBook, mein Apple-Adapter, mein Remarkable, ganz wichtig. Und das war es auch schon. Also so wahnsinnig viel mehr brauche ich. Doch, meine zwei Kuschelschals, die ich habe und noch so ein paar Sachen. Aber das würde alles in einen kleinen Lieferwagen passen, was ich bräuchte.
Oh, schön. Das ist doch schön, wenn man sowas sagen kann, oder?
Ja, deswegen habe ich mir jetzt auch überlegt, weil unser Haus ist ja total voll, überall, dass ich jetzt jede Woche ein, zwei Kartons aussortiere. Wohin auch immer aussortiere, entweder wegschmeiße oder aussortiere, dass tatsächlich, wenn ich dann irgendwann mal nach Kroatien ziehe, ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel habe, was ich einpacken muss.
Das finde ich eine wahnsinnig gute Idee.
Ja, man muss nur dranbleiben, das ist wichtig.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber als ich noch in München gelebt habe, ich bin ja eine Ausräumerin, wie wir alle wissen, also wissen wir nicht alle, aber du weißt es.
Ich weiß es. Und bei dir ist es so ordentlich. Oh, das ist noch was ich unbedingt lernen möchte. In diesem Raum, wo deine Bücher sind, wo deine ganzen Materialien sind, dieses Regal. Ich war ja begeistert. Unfassbar.
Es könnte auch ein bisschen zwanghaft sein, aber ich finde es auch, ordentlich ist einfach das schönere Wort, ja.
Ich finde, es ist ordentlich, Punkt. Also zwanghaft ist da gar nichts dran. Wichtig. Was ist denn da zwanghaft dran?
Weiß ich
nicht. Du bist
doch
nicht den ganzen Tag in diesem Raum und das alles irgendwie in Reih und Glied und richtiger Abstand.
Nein, überhaupt nicht.
Du räumst das ein und that's it.
Ich räume das ein und was ich halt mache, ich räume halt einfach die Dinge wieder dahin, wo sie hingehören. Ich lasse halt nichts rumliegen.
Und das ist dadurch, super.
Naja, das habe ich mir, weiß ich nicht, wann angewöhnt. So war ich nicht immer.
Ich gewöhne mir das gerade an. Mit dir,
ich habe eine Mistgabel zu Weihnachten gekriegt. Wirklich. Eine richtig große Mistgabel.
Von deinen Eltern?
Mhm.
Oh, wie geil. Das beruhigt mich.
Nee, nicht geil. War nicht
doch,
gut.
Also beruhigt mich, weil ich weiß, dass es Entwicklung gibt.
Oh
das,
ja.
Das darum meine ich.
Oh ja, es gibt totale Entwicklung. Ich war, oh meine Güte. Also
das war natürlich
heftig.
Total gemein und auch übergriffig und überhaupt
ganz,
nicht achtsam.
Ja,
das
nein.
ist ganz klar.
Es wurde mir mehrmals erzählt, dass ich die krieg und ich habe das nicht geglaubt. Ich dachte mir, das machen die nie, haben die gemacht. Und da war um die Zinken der Mistgabel ein Schleifchen gefunden. Und jetzt frag mal, woher ich meinen Humor habe. Das fand ich schon wieder lustig. Das fand ich auch damals, ehrlich gesagt, lustig. Überall. Also, ehrlich, es war jetzt kein schlimmes Weihnachten für mich. Aber ich dachte mir, das finde ich unverschämt. Also, es war unverschämt. Aber ich habe auch noch was anderes gekriegt. So ist es ja nicht. Ich habe auch mal zu Weihnachten das Buch Der Trotzkopf gekriegt. Warum nur?
Oh, ich habe ja das geliebt. Das
ich Buch. Auch.
Das war eins der Bücher, die ich geliebt habe. Und auch den Film nachher. Ich glaube, ich habe ihn 40 Mal geguckt.
Ich habe
das
gesehen.
Ja so verstanden. Ich habe mich ja so verbunden gefühlt mit diesem Mädel. Unglaublich. Mhm. Ich fand das ja riesig.
Ja.
Der Trotzkopf.
Naja, also da gibt es auf
jeden Fall.
Für
mich war das ja ein Kompliment.
Für mich war das damals kein Kompliment. Für mich ist es jetzt ein Kompliment. Und ich merke jetzt halt einfach, viele, viele Jahre später, dass diese Willensstärke, würde ich es jetzt beschreiben, einfach so. Warum lachst du jetzt?
Ja, weil die so schön ist, weil das so kräftig ist, weil da so viel Kraft hinter ist. Und wow. Und ich mir gleichzeitig jetzt überlegt habe, wie ist das, wenn ein Mensch tatsächlich seines kräftigen Willens wegen auch geliebt wird, also dass dem das auch zugestanden wird. Ich bin ja schon ein Mensch für sehr klare Regeln und auch so, hier ist jetzt ein Punkt und hier ist ein Punkt. Das musst du jetzt auch nicht verstehen, ist jetzt völlig egal, der ist jetzt da, weil ich das entschieden habe. Ende des Gesprächs. So. Aber diese Willensstärke, zum Beispiel, ich habe ja auch eine Tochter, die so willensstark ist. Und die zu begleiten, war ja für mich auch eine Freude. Zum Glück kam sie als drittes Kind. Das heißt, sie ist schon zu einer Mutter gekommen, die schon sehr viel aufgeräumt hatte. Das war gut. Als erstes Kind wäre es vielleicht nicht so gut gewesen. Aber sie hat sich ja in der Reihenfolge die Nummer 3 ausgesucht. Und wenn ich das halt auch heute so sehe, die ist jetzt 17, die wird bald 18. Wenn ein Mensch sich nicht schlecht fühlen muss aufgrund dessen, dass er seinen Willen äußert. Und aber wie sozial sie ist, wie sie auf andere Menschen achtet. Aber wie klar sie ist. Sie ist jetzt in eine neue Klasse gekommen und hatte sie mir erstmal erzählt, dass ihr da so ein paar Dinge nicht passen mit ein paar Leuten, weil sie findet, dass die einfach sich übergriffig verhalten. Und das hat die dann mal klargestellt vor versammelter Mannschaft. In aller Wertschätzung hat die, und das sind halt so Leader-Typen, eigentlich welche, die die Klassendynamik bestimmen. So, das heißt, sie hätte auch ausgegrenzt werden können, wenn sie gegen die spricht. Aber die hat das in einer Deutlichkeit gesagt, wo ich gesagt habe, krass, das hätte ich mich nicht getraut mit 17.
Ja. Naja, du traust es dich jetzt, du hast gerade gesagt, es ist sehr schön, es ist Entwicklung möglich.
Genau.
Und vielleicht hat da jeder einfach auch so seinen Bereich, der wichtig ist, sich zu entwickeln. Und ich meine, deine Tochter hätte nicht diese Stärke, wenn sie nicht dich als Mutter hätte und du das nicht zugelassen hättest. Du hättest es auch niederknüppeln können, womit wir wieder am Thema Gewalt wären. Ne?
Und auch sie hat natürlich Dinge in ihrem Leben, die nicht gut laufen, was sie, also aus ihrer Warte, wo natürlich wir als Eltern schuld dran sind, in Anführungsstrichen. Das ist, ich glaube, wir als Eltern sind immer diejenigen, die irgendwie Projektionsfläche sind. Das ist halt so. Aber auch das kann ich sehr gut stehen lassen. Ich ermuntere sie, Themen, die sie, wo sie das Gefühl hat, dass sie da hingucken möchte, weil sich in ihr vielleicht Verhaltensmuster gebildet haben aufgrund einer familiären Disposition, die sich für sie nicht gut anfühlen. Das hat ja mit Schuld nichts zu tun. Ich ermuntere sie und gebe ihr auch Adressen, wo ich sage, es ist toll, wenn du dich dahin wendest und rede mit diesen Menschen total frei. Bitte hab nie die Sorge, dass ich, erfahre ich das nicht, das ist ja unter Verschwiegenheit, aber bitte sag alles, was in dir ist, wissentlich, dass das unsere Beziehung niemals verändern kann. Aber gib dem Raum, wenn sich in dir was gebildet hat. Du bist ja nicht gegen mich. Du bist, du guckst hin, was in dir ist. Das war ihr schon wichtig, weil sie sagt, ja, habe ich denn überhaupt eine Berechtigung dafür? Weil eigentlich ging es mir ja gut. Wo ich gesagt habe, du hast für alles eine Berechtigung. Wenn es in dir ist, hat es eine Berechtigung. Und ich ermuntere dich dazu, es zu tun. Ich fühle mich überhaupt nicht angegriffen oder schlecht oder wie kannst du nur. Ich bin glücklich, wenn du was merkst und das für dich aufarbeitest. Mhm. Und wenn ich da Thema bin, ja, wunderbar. Mhm. Wunderbar, weil wir haben natürlich nicht alles richtig gemacht, ist so ganz klar.
Naja, also ist das der Anspruch? War das jemals dein Anspruch als Mutter?
Nein.
Das finde ich ja, ich unterscheide
es
ja immer.
Auch sein?
Ja, genau.
Ich entwickle mich
das
doch auch.
Ist, genau,
das ich habe zu jeder Zeit das gemacht, was ich in dem Moment als richtig empfunden habe. Das
und zwar
hat sich
als
aber Mutter verändert.
Nicht, ja, und das ist mir total wichtig. Deswegen unterscheide ja ich immer so zwischen dem Umgang von wegen Eltern und Fachkräfte. Ja. Auf der einen Seite Fachkräfte ist für mich einfach im Idealfall eine qualifizierte Ausbildung, viel Wissen und natürlich haben wir das letzte Mal drüber geredet, ich brauche natürlich auch die entsprechende Haltung als Grundlage. Ja,
ja, ja.
Und es kann auch Haltung durch Wissen entstehen und einfacher ist natürlich immer, wenn schon die Haltung da ist und du das Wissen draufsetzt.
Ja.
Eltern ist eine ganz andere Nummer.
Definitiv.
Und ich bin auch total gegen einen Elternführerschein oder so irgendwas. Ich bin, was Hunde angeht, hätte ich durchaus gerne sowas wie eine, wie heißt denn das, wenn man so bei Hunden?
Hunde, ah ja, ich weiß, was du, Hundebegleitschein
ja, halt,
oder so.
Ach ja, nicht die Hundebegleitschutzprüfung, das meine ich gar nicht, aber so einen, ja, dass du halt so ein bisschen weißt, was hast denn du da für ein Tier und was sind das für Zeichen, wie liest du dein Tier? Also es ist ja eine andere Spezies, ja, aber ich meine, meistens kriegen ja Menschenmütter Menschenkinder.
Ja.
Und ich sage nicht, dass sie sich damit immer gut auskennen, aber genau das ist ja auch dieser Lernweg und natürlich mit Unterstützung von allen Seiten sehr, sehr gerne. Aber ich möchte nicht in einem Land leben, in dem alles reguliert und reglementiert wird und wo du, bevor du dir überlegst, ob du ein Kind haben möchtest, irgendwie eine Eignungsprüfung machen musst. Das hört sich immer ganz gut an, aber was ist das denn bitte schön? Ja, totale Überwachung. Ich glaube, es ballert.
Du kannst das ja auch gar nicht festmachen. Woran willst du es festmachen? Es kann jemand eine Eignungsprüfung machen und sagen, ja, theoretisch weiß ich die Dinge, aber wenn halt Gefühle mit ins Spiel kommen, ändern sich die Dinge ja auch wieder, weil du ja aus dem eigenen Erleben, in dem wie du erzogen wurdest, da machst du automatisch alle, ich kenne keine Eltern, die nicht gesagt haben, es gibt Dinge, die werde ich niemals zu meinen Kindern sagen, was ich gehört habe von meinen Eltern. Und irgendwann stehen sie da und sagen genau die Dinge. Und in dem Moment wäre es lustig zu sagen, hups, was war das denn? Und sich ganz kräftig darüber zu lachen und sich das zu verzeihen und zu sagen, oh, okay.
Ja, aber du bist ja auch jemand, der Eltern begleitet und das seit vielen Jahren schon. Und es ist ja auch das, was ich an dir so schätze. Da geht, das ist einfach diese Kombination, die gibt's halt ganz, ganz selten. Diese viele eigene Kinder, für mich sind 3 viele Kinder, plus pädagogische Qualifikationen mehrere, plus therapeutische Qualifikationen, plus Traumaqualifikationen, plus jahrzehntelange Erfahrung mit der Betreuung eines Menschen mit Beeinträchtigung.
Ja.
Und dann hast du auch noch die Erfahrung in Krippen, in Kitas und in deiner eigenen Kindertagespflege, wobei da machst du ja nicht mehr lange Erfahrungen, aber ein bisschen noch.
Ja.
Ja, hörst du ein neuer. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen nach vielen Jahren und es ist einfach jetzt der nächste, es geht halt einfach nicht mehr.
Ich auch betreue faktisch Kinder, seitdem ich 12 Jahre alt bin. So, jetzt bin ich 54 und ich finde, es reicht jetzt. Jetzt darf diese Erfahrung, die ich habe, anders an Menschen gegeben werden. Ich möchte es Menschen mitgeben, was ich wirklich an zahlreichen Erfahrungen habe. Und ich muss sagen, mein Bruder, den ich ja nun mal auch von Geburt an ja kenne und begleite, seitdem er 2 Jahre alt ist, sehr intensiv. Und ja auch viele seiner Freunde und auch Menschen, die Kinder mit Beeinträchtigungen dann im Laufe der Jahre bekommen haben, die habe ich dann auch begleitet. Das war wirklich der größte Lehrer. Also wenn ich sage immer, wenn du Kinder mit Beeinträchtigungen begleitest, danach bist du etwas entspannter im Umgang mit Kindern, die halt entwicklungsbedingte Verhaltensweisen an den Tag legen, die dich vielleicht triggern. Du bist einfach entspannter. Also ich war das immer schon, weil mein Bruder sehr stark eingeschränkt ist. Und immer, der spricht ja nicht. Das heißt, man musste immer gucken, dass ich ihn auf einer anderen Ebene verstehe. Und das hat so sehr mein Mitgefühl geschult. So sehr. Ich sehe das an der Art, wie er seine Augenbraue bewegt, wie seine Körperhaltung ist, wie er atmet, wie er mich anguckt, wie schnell er sich in eine Richtung dreht. Das sind alles für mich Signale, worauf ich dann schließen kann, was gerade in ihm vor sich geht. Und das habe ich ja mit unfassbar vielen Menschen gehabt, weil ich hatte ja auch immer Kinder in dem vorsprachlichen Bereich. Das heißt, ich konnte nur an der Art des Blickes, an der Art, wie sitzt ein Kind da, wie geht es auf mich zu, konnte ich erkennen, ist es jetzt tatsächlich emotional gut angekommen oder befindet es sich in einem Zustand der inneren Wachsamkeit und hat eigentlich unfassbaren Stress. Und sowas kannst du erkennen. Sowas ist total erkennbar.
Ja, nennt sich Feinzeichen lesen.
Nicht? Also, und wenn du aber diese Feinzeichen lesen kannst, das ist so genial.
Ja, aber das ist die Bedingung für mich, um zum Beispiel als Fachkraft mit den, wir hätten da gerade vor einer Woche ist unser Büchlein erschienen. Also wenn der Podcast gehört wird, ist es 2 Wochen her, oder? Ja, ne?
Ja.
Ja, genau. Genau, das ist doch das große Thema, dass du eben die Sprache der Kinder verstehst.
Und fühlst, noch, wirklich und fühlst. Noch,
ja, aber das fühlst. Verstehen geht für mich über Fühlen.
Ja.
Ich bleib dabei. Es gibt Dinge, die dafür brauchst du einfach Empathie. Was anderes ist es nicht. Und wenn wir Menschen in Kitas haben, wie gesagt, lest gerne das Buch, die nicht empathisch mit Kindern sind, dann können die Kinder nicht ankommen. Es geht nicht. Und da wollte ich aber jetzt gar nicht drauf hin. Ich wollte jetzt mal wieder eine kleine Huldigung für dich. Also A, mach dich mal nicht ganz so heilig. So heilig bist du nämlich gar nicht. Ich kenne dich auch im Auto. Nein, aber
du müsstest mich auch mal hören im Umgang mit meinen Kindern, wie ich manchmal mit denen rede.
Ich habe dich schon im Umgang mit deinen Kindern gehört.
Also wie ich mit meiner Tochter rede.
Habe ich auch schon so Gesprächsfetzen mitgekriegt. Und dann dachte ich mir so, guck an. Ja, aber so ist es doch einfach. Und das ist doch so schön. Du bist halt einfach du mit allem drum und dran.
Ja.
Und niemand von uns ist die ganze Zeit säuselnd und sanft. Also ich nicht. Nee, wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich kann durchaus säuseln und sanft sein. Aber was ich bin bei mir. Und ich bin, und das kann ich von mir behaupten, nie verletzend. Zumindest nicht absichtlich.
Ja, genau.
Und wenn ich merke, dass ich irgendwo unabsichtlich jemandem Schmerz zugefügt habe, dann bin ich die allererste, die hingeht, um Verzeihung bittet und es auch wirklich so meint.
Ja, und das kannst du ja messen an dem, was du fühlst, in dem Moment, wenn du was sagst.
Genau.
Es ist ja, weil du kannst ja nichts dafür, wie ein anderer was aufnimmt. Also,
nee, aber ich kann schon, also ich kann schon
trampelig sein. Ja, du kannst gucken, was ist deine Intention dahinter.
Ja. Ja, also ich muss bei mir, muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe schon einen sehr speziellen Humor. Und ich muss so ein bisschen, das habe ich aber auch gelernt,
ja, aber der
so ein bisschen
ist so toll.
Ja, ich finde auch.
Und ich finde, so der ein bisschen, ist so toll.
Ja, ich finde auch, ich lache auch gern mit mir.
Hatte ich gestern,
und auch sehr, nee, sehr
vorgestern abends noch die, hatte ich vorgestern Abend noch die Freude. Und da konnte ich nichts anderes mehr als sagen, du blöde Kuh.
Das
ja. Weil der so aus dem Off kam, dieser Humor, wo ich so drauf reingeplumpst bin und ich dann auch so lachen musste. Aber mir fiel nur noch ein zu schreiben, du blöde Kuh, Ausrufezeichen.
Aber der war gut, gell? Ja. Ich mag die auch. Ja, und also ich möchte an dieser Stelle mal sagen, ich lache so gut wie nie über andere. Ich lache mit anderen, ich lache aber sehr viel über mich selbst.
Ja, Anke, ich kenne keinen Menschen, der wertschätzender ist als du, der großherziger ist als du, der so viel gibt, so viel gibt,
das mache ich wirklich.
gibt, weil so habe ich dich kennengelernt und ich habe dich ja sehr schnell lieben gelernt. Ich sage ja immer, du warst ja ein bisschen, du hast dich ja ein bisschen angestellt am Anfang.
Das stimmt.
Und ich war ja schon viel früher verliebt.
Ich habe mich rar gemacht. Meine Oma hätte gesagt, mach dich rar, Mädchen, mach dich rar.
Genau, also ich musste, wie gesagt, ich musste ein bisschen kämpfen. Aber das war genau das. Ich habe deine Großherzigkeit gespürt und deine Bedingungslosigkeit. Also wirklich zu sagen, also ich habe Sachen so gemerkt, wo ich mir dachte, so krass, so eine Offenheit und so ein Vertrauen und so was Mitfühlendes habe ich selten, ach, fast nie eigentlich wirklich erlebt. Und so fing das an. Und dann wurde es ja immer mehr. Also ich habe das ja dann auch immer wieder bestätigt gesehen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir beide uns nur Honig ums Maul schmieren.
Nicht aber wirklich. Hier schon, im Podcast schon. Wenn wir nachher ausschalten, dann sage ich, du blöde Kuh, das hättest du nicht.
Was hast du wieder für eine Scheiße gelabert? Ich habe dir 10-mal schon gesagt, du sollst nicht so viel reden. Es hat sich aber jetzt so ein Vertrauen gebildet, weißt du, so ein Grundvertrauen, so dass so ein Fundament, ne, das also oben darf es auch mal wackeln und das zerstört nicht das Haus. Und das war
du hast mir ja mal ganz klar gesagt. Ich habe mich geziert und du hast ja mal ganz klar gesagt, dass du den Podcast schneidest. Insofern, ich bin da jetzt echt, ich passe da einfach gut auf, dass ich die Beschimpfungen nur dann loslasse. Nein, also
wir
nein,
machen um Gottes Willen. Podcast.
Vielleicht nein, glaubt es jetzt irgendjemand. Vorsicht, was ich sage. Nein, und wenn, dann kann ich auch nichts ändern dran. Nein, ich wollte aber was anderes sagen. Ich wollte sagen, dass du die Tagespflege wird bald enden. Und zwar nicht, weil du keine Kinder mehr magst und jetzt habe ich genug Kinder, jetzt ist vorbei. Sondern, weil auch dein Tag nur 24 Stunden hat. Und ich frage dich ja schon seit über einem Jahr, wann du eigentlich schläfst. Mhm. Ich bin jemand, ich arbeite wirklich sehr viel und bin gut organisiert und oder meistens gut, sehr gut organisiert, manchmal gut, manchmal, nee, gar nicht organisiert bin ich nicht. Und was du aber alles nebenbei ja noch machst, das ist für mich der Wahnsinn. Und ich meine, du hast ja, kannst ja, während die Kinder da sind, kannst du ja nichts machen, außer dich um die Kinder kümmern.
Ja.
Und eben, das sind ja einige Stunden. Das heißt, alles andere läuft nebenbei. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig, dass du dich entschieden hast, nicht mehr länger Kinder zu betreuen, sondern dich ganz auf die Weiterbildung und Fortbildungsseite zu konzentrieren und dann gucken wir mal, ob du weiter schreibst. Ich denke schon.
Ja, definitiv.
Und schau, definitiv.
Ja, und definitiv.
Ich weiß, dass da schon im Hintergrund was gärt, was jetzt dann gären darf, bis es richtig gut ist. Und es ist jetzt, die Zeit ist jetzt einfach reif und es ist, und das hattest du auch schon vorm Büchlein geplant. Das hat jetzt mit dem Buch recht wenig zu tun. Das hat das Ganze natürlich jetzt auch nochmal gezeigt. Wir haben auch das Buch, das ist vielleicht ganz spannend für ein paar, die uns zuhören. Es kamen natürlich Rückmeldungen. Und das kann, da kannst du mal was posten. Da kannst du immer so Ausschnitte rausschneiden und posten. Und wir haben im Hintergrund viele Menschen, die sich leider, ganz wichtig, leider, immer noch nicht trauen, mit ihren Erlebnissen rauszugehen.
Ja.
Wir haben aber in den Postfächern und auch in einer Gruppe Nachrichten von wegen, ja, es ist alles noch viel schlimmer. Ja, ich erlebe das jeden Tag. Und ich sage immer, die wirklich schlimmen Dinge, im Podcast kann ich das sagen, die stehen ja nicht mal im Buch. Die wirklich schlimmen Dinge, die ganz schlimmen, stehen auch nicht in Seelenprügel. Das ist der Schonwaschgang.
Ja.
Und wenn ich aufmache und mal sagen würde, was sonst noch so passiert, und das mache ich nicht, weil da, Achtung jetzt, der Übergang. Der Übergang. Ich bin gerade selber stolz auf das, was ich... Trommelwirbel. Also was ich jetzt sage, ist einer der besten Übergänge meines Lebens. Blöd ist, wenn ich ihn ankündige, ist er immer spannend, aber ich kündige ihn an. Jetzt kommt er. Wenn ich wirklich sagen würde, was ich schon gesehen habe und erfahren habe in meinem Büro in München, da würde Sebastian Fitzek sich dahinter verstecken. Und wer nicht weiß... Der war gut, gell? Sagt er, so komm, sagt er, war gut.
Ich frage mich, wohin du überleitest.
Ja, das war die Überleitung schon. Wohin? Ich wollte jetzt sagen, und wer Sebastian Fitzek nicht kennt, der schreibt Horrorromane.
Ja, aber auch ein Elternratgeber hat er geschrieben und ein Paarratgeber.
Bitte was?
Ja, Sebastian Fitzek hat einen Elternratgeber geschrieben.
Okay.
Und einen Paarratgeber. Also ich muss sagen, der ist sehr vielseitig.
Wie töte ich ihn am schmerzfreisten, vollsten? Also ich habe ja...
Nein, über die ganzen Pilzrezepte, die man so...
Neulich hat mir jemand geschrieben, ich gehe jetzt Pilze sammeln. Und dann habe ich so einen Fliegenpilz zurückgeschickt und ich so, den bitte nicht. Fand er überhaupt nicht lustig. Überhaupt nicht. Oh. Das kam dann von wegen, ja, du denkst, ich bin blöd. Wo ich mir denke so, dachte ich bisher nicht, jetzt schon. Ja. Ich kenne diesen Menschen sehr gut und denke mir, weißt was, du, nimm sie alle, koch sie alle, ja, iss sie alle.
Aber
und
weißt
dann,
du, ich habe, ja, also ich, was mich am meisten freut.
Ich muss die Fitzek-Geschichte doch fertig erzählen.
Ach ja, mach mal, genau.
Ja, Fitzek, weil im letzten Podcast, falls jemand mal eine Folge ausgelassen hat, hat die Claudia mir erzählt, wer überhaupt Fitzek ist. Ich kannte das nicht, die Horrorgeschichte. Und da ging es um das Böse und so weiter. Und oh, ich möchte mal einen Podcast über das Thema das Böse machen. Ich hätte da sehr viel dazu zu sagen. Ich kenne echt richtig böse Menschen. Richtig böse, so richtig böse, böse, böse. Und ich lese noch mal den Zimbardo, der Lucifer-Effekt.
Ja, genau.
Da steht es dann auch drin. Woher diese Boshaftigkeit kommt. Heieiei, sind da draußen Leute unterwegs. Da wird es da echt schlecht. Da fängst du an den Teufel zu glauben, wenn du vorher nicht dran geglaubt hast. Ich glaube dran. Ich könnte sogar Namen nennen, mache ich natürlich nicht. Auf jeden Fall Sebastian Fitzek. Ich habe den Namen nicht mal gekannt. Und dann kam diese Woche eine Buchlieferung bei mir an. Vorher habe ich in so ein Hörbuch reingehört von Sebastian Fitzek. Hörspiel geht gar nicht. Ich habe nach 2 Minuten ausgeschalten. Ich habe schon kaum noch ausgehalten. 2 Minuten. Dann kamen 2 Bücher an, die mir zugeschickt wurden von einem Menschen, mit dem ich Podcast mache.
Wer könnte das sein?
Ich wusste es sofort. Die kamen namenlos hier an. Aber es war mir klar, es gibt nur einen Menschen auf dieser Erde, der mir Horrorromane schicken könnte. Und dann habe ich angefangen zu lesen. 2 Seiten. Und dann dachte ich mir, ich kann nicht. Es geht nicht. Es gibt jetzt nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich sterbe, wenn ich weiterlese, weil ich nach 2 Seiten schon Herzklopfen hatte. Und vor allem hatte ich Herzklopfen von dem, jetzt wird's gleich spannend. Oder ich fresse mich so fest, dass ich die ganze Nacht durchlese und dann 2 Bücher am Stück durchlese. Dann kostet mich das aber so viel Zeit, die ich gerade nicht habe, weil ich Endphase, anderes Buch bin. Ich hätte ja nebenbei noch so ein paar Seminare so, ne, und Prüfungen.
Also ich muss ja auch ein bisschen Geld verdienen.
Nee, das fällt bei mir vom Himmel. Ah, ja. Auf jeden Fall.
Deswegen kannst du auch immer so großzügig sein.
Genau, ich gehe raus in den Garten und sage, Herr, lass Geld regnen, dann fällt's. Oh, alles gut.
Sterntaler,
ja, genau.
Aber erzähl, Fitzek.
Naja, auf jeden Fall habe ich nicht Fitzek gelesen, liegt jetzt auf dem Wohnzimmertisch. 2 Seiten weit bin ich gekommen, wollte ich sagen. Und okay, jetzt weiß ich mal, was ich eigentlich sagen wollte. Nee, das war die Überleitung. Die Überleitung war von, wenn ich wirklich sagen würde, was ich schon alles gesehen habe in den letzten 20 Jahren in Krippen und Kitas.
Ja.
Ich könnte es dem Fitzek sagen, der könnte dann Romänchen draus machen.
Und wenn du was siehst, ne, du gehst in eine Einrichtung und du beobachtest dort, du bist in einer Prozessbegleitung, du machst eine Prüfung, machst Praktikumsbesuche, keine Ahnung was.
Ich mache jetzt, nächste Woche geht's los, mache ich Prüfungen. Ich habe die nächsten 3 Wochen, mache ich mehrere Prüfungen.
So, dann sitzt
du
da
wieder vor Ort.
Als Mensch, der mitfühlend ist und der Feinzeichen lesen kann. Und dann bist du da. Die Menschen vor Ort sind ja wirklich immer sehr bemüht. Ich meine, die wissen ja schließlich, dass du kommst. Und dann gibt man sich ja eigentlich von der besten Seite.
Absolut.
Aber trotzdem kann man ja, man kann sich zwar vielleicht an dem Tag von der besten Seite geben, aber wenn man Feinzeichen lesen kann, dann liest man die auch an solchen Tagen bei den Kindern, die da sind. dann schaut man sich ein bisschen um, dann beobachtet man ein wenig und guckt und dann sieht man die Feinzeichen. Und wie gesagt, es gibt, und jetzt komme ich mit meinem Lieblingsspruch, es gibt auch total gute Einrichtungen. Ne? So, es gibt fantastische Einrichtungen, wo man hingeht und da denkt man sich, oh, möchte ich selber noch mal Kind sein und hier hingehen, weil ich bin gerne in den Kindergarten gegangen.
Ja, ich kriege bei dem Argument mittlerweile ein bisschen Puls, weil weißt du, es gibt auch ganz viele Männer, die ihre Frauen nicht prügeln und trotzdem haben wir sehr viel Gewalt in Partnerschaften. Soll ich mich jetzt darum nicht kümmern? Soll ich jetzt sagen, nee, es gibt ja auch gute Männer, die anderen lassen mal. Nee, Claudia, das mag ich nicht. Bitte nicht
also
hier.
Also dieses Argument ist für mich, ich habe das ja schon sehr oft gehört jetzt, wo ich mir dachte, okay, ich mache mir jetzt Gedanken darüber, was ist damit gemeint, was drücke ich falsch aus, was kann vielleicht missverstanden werden und hin und her. Und ich denke mir, ja, natürlich gibt es sehr gute. Aber
ja, natürlich.
Und hier mein Gruß gilt jetzt hier auch an die wirklich Guten. Und es gibt sehr viele Gute. Und wir kennen ja unfassbar viele davon. Und weißt du, was mich total freut, Anke? Mich freut, dass die ganzen Guten, die wir kennen, wo ich einfach weiß, wenn Menschen, die so sind, mehr, also wenn die sich klonen könnten und in Krippen arbeiten, dann bräuchten wir solche Bücher nicht schreiben. Und dass diese Menschen glücklich sind über das Buch. Ich habe heute Morgen um 7 Uhr, nee, um 6 Uhr, noch eine WhatsApp-Nachricht bekommen von einer privaten Rezension des Buches. Das glaube ich, auf Facebook oder so hat sie es geschrieben. Und das ist eben von einer Erzieherin, die jetzt auch Mitte 50 ist, ihr Leben in Krippen verbracht hat und die gesagt hat, so, und jetzt reicht es. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hat den Schritt rausgegangen, hat eine private Tagespflege eröffnet und sagt so, mein Gott, ich bin so glücklich. Ich kann endlich so arbeiten, wie ich möchte. Und dass diese Person mir zurückschreibt und sagt, danke. Danke, dass ausgesprochen wurde, was ich so lange gefühlt habe, weil ich mich so falsch fühle, wenn da nicht drauf geguckt wird. Ich fühle mich als gut arbeitender Mensch in diesem System, in diesen Umständen, die es hier gibt, in diesen Rahmenbedingungen, die toleriert werden, in diesen Dingen, die nicht angesprochen wurden, fühle ich mich schlecht, weil ich nicht gesehen werde. Ich bade aus, was viele falsch machen. Ich gehe kaputt in diesem System. Und dann wird noch gesagt, ja, wieso sollten wir denn was ändern? Es gibt doch Gute.
Ja, und davon darf es gerne mehr geben. Auf die Wippe mit, es gibt doch Gute, gehe ich nicht mehr aus. Da bin ich noch nie groß drauf gestiegen, mache ich gar nicht.
Nö, ja, genau.
Ehrlich gesagt, es langweilt mich mittlerweile. Ich lasse dir mal ein neues Argument einfallen. Eins, das auch irgendwo greift, es gibt auch Gute, heißt nicht, dass es nicht sehr viele Einrichtungen gibt, in denen es Menschen gibt, die einfach nicht gut mit Kindern umgehen, Punkt.
Ja. Also ich habe mich lange damit befasst, weil mir ist es wichtig, Dinge, die Menschen sagen, auch zu hinterfragen
natürlich.
Und zu gucken, was macht das und alles. Und ich habe mit so vielen wirklich guten Menschen gesprochen und habe gesagt, fühlst du dich in irgendeiner Weise zurückgedrängt oder missverstanden dadurch, was wir schreiben. Und die Rückmeldungen, ich habe noch nie von jemandem gehört, noch wirklich nie, und dass jemand sich auf den Schlips getreten fühlt, weil das so nicht gesagt werden darf, sondern es wird gesagt, ja, diese Missstände kenne ich, die habe ich selber schon erlebt, und es ist gut, daran zu arbeiten, dass die nicht mehr sein dürfen.
Ja, aber auch gehe ich da einen Schritt weiter und denke mir, wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, dann ist das sein Gefühl, das soll er bitte haben und das darf er haben. Und
ja, genau.
Das ist ein völlig legales Gefühl, es ist aber nicht meins.
Ja.
Und ich kann da durchaus sagen, nimm dein Gefühl und mach damit, was du möchtest. Das ist nicht meine Aufgabe, mich um diese Gefühle zu kümmern. Meine Aufgabe ist es, so sehe ich meine Aufgabe.
Ja.
Ich kümmere mich um die Menschen, die von Erwachsenen abhängig sind, dass deren Gefühle gesehen werden. Und wie gesagt, ich fange am Dienstag. Am Dienstag geht's los mit Praxisprüfungen. Ich bin in den nächsten paar Wochen in einigen Einrichtungen Und ich gehe da, ich habe so wunderschöne rosafarbene so Schuhüberzieher. Und da laufe ich dann immer schon, da gehe ich nicht ganz schwarz, gell? Also keine Sorge, die armen Kinder müssen mich nicht die ganze Zeit immer in schwarz sehen. Bunte Schals, lustige Ketten. Ich habe so einen neuen Pulli, der ist pink, den ziehe ich wahrscheinlich mal an. Mache da irgendwas Nettes halt einfach. Und dann gehe ich da immer hin und ich gehe gar nicht rein mit den Gedanken von, oh, jetzt gucke ich, was da alles nicht passt. Überhaupt nicht. Ich gehe in eine Kita mit dem Gefühl, ich schaue, wie schön es da ist. Ich coach mich da immer regelrecht hin.
Ja, und sehr gut.
Natürlich sehe ich auch wundervolle Szenen. Ich sehe ganz viele Menschen, die ganz liebevoll mit Kindern umgehen. Und das steht übrigens auch in allen meinen Büchern, gell? Da steht überall, steht viele zu. Da steht nicht einmal in meinem Leben, habe ich irgendwo gesagt oder geschrieben, alles sind Scheiße. Nicht einmal, weil es so nicht ist. Es sind sehr viele. Aber ich denke, für dieses eine Kind reicht's schon, wenn da ein Mensch da ist, der nicht gut mit dem Kind umgeht. Und ich habe gestern mein Baby gesehen, gell? Mein Baby. Mein Baby kann schon reden. Hat mir heute Morgen guten Morgen gesagt. Ja. Und der Gedanke, dass dieses Kind in eine Krippe gehen müsste, jetzt schon, das wäre jetzt wär legal. Und da ist dann jemand, der mein Baby weinen lässt. Weil, soll sich dran gewöhnen, weil wir können uns hier nicht vierteilen, weil es ist niemand da, weil ich habe keinen Bock, weil es ist mir egal, warum. Der ist so unerträglich für mich, der Gedanke. Ich habe schon gesagt, ich würde ja, das geht, lass ich nicht zu. Ich will das gar nicht durchdenken, weil es so schmerzhaft ist. Aber in diesen, alle diese Kinder haben Menschen, für die das unglaublich schmerzhaft ist, zu wissen oder auch nur zu ahnen oder nur zu vermuten, dass es den Kindern nicht gut geht. Es geht einfach nicht und Punkt. Und wer hat das gesagt? Solange es auf dieser Erde noch ein einziges Kind, weiß ich nicht, von wem. Gandhi war es ausnahmsweise mal nicht, oder?
Ich glaube, es war
Einstein. Nee.
Nelson Mandela.
Nee, keine Ahnung, Richtung? Wer hat denn das gesagt?
Kannst auf jeden googlen? Fall jemand sehr Schlaues hat
ja, das gesagt. Ja, irgendein Mensch,
oder
der...
Einstein? Ich war auf jeden Fall, das kriegen wir raus. Das kriegen wir raus.
Das kann weiß man wahrscheinlich ja jeder, der uns jetzt zuhört. Der Spruch steht auf jeder Karte. Und das kann nicht sein. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Profi. Und wenn dann einer ankommt und erzählt mir irgendwas von, ja, aber es gibt auch gute, wo ich mir denke, ja, aber für dieses Kind nicht.
Und diese, was du gerade sagst mit dem Baby, also ich hatte gestern auch mein Baby hier und ich sage ja immer mein Baby und die sind immer alle irritiert, warum ich mein Baby sage.
Ja, das sage ich auch, aber meine wissen es mittlerweile schon.
Ja, und ich habe dann auch gesagt, ne, das, ja, und gestern kam meine Schwiegertochter rein und drückte mir direkt das Baby in den Arm und sagte, hier ist dein Baby. Und ich habe, also wirklich, man könnte mir, glaube ich, ein Messgerät anschalten. Es wäre mal sehr spannend, das zu tun. So war es so wie im Gehirn. Ich würde sagen Cortisol. Ich würde Blutdruck, also diese ganzen Sachen könnte man messen. Ich habe dieses Kind auf den Arm, habe ihn an mich gedrückt, wiege ihn hin und her, rieche an seinem Köpfchen und bei mir geht alles runter. Also ich, unfassbar, das ist, also, und er schläft auch regelmäßig bei mir ein.
Vielleicht sollte man mit Babys so eine Vagustherapie machen.
Ja, definitiv.
Wäre das Kind, würden wir dann da mit,
ja, habe ich auch gerade
Wäre das Kindesmissbrauch? Nee, ne? Würde man Kinder dafür benutzen?
Nein. Nee. Nein, ich glaube, das machen, es gibt ja auch Menschen, denen das unfassbar gut tut, wirklich Kinder. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht
Menschen... Ja, Babywatching, das gibt es als Kindergartenprogramm.
Genau, von Grisch ist das
ja, Babywatching. Ja, ganz genau.
Und das eben, was wirkt, die Kinder beobachten die Interaktion zwischen Mutter und Kind. Mhm, und dadurch wird bei denen Empathie geschult.
Genau.
Und mitfühlen und so durch das Beobachten von. Und das ist aber, wie gesagt, ich habe gestern dann auch gedacht, ne, der ist jetzt 2 Monate alt. Mhm. Ich habe gesagt, so, und ab morgen Vollzeit in die Krippe.
Ja.
Und da sagt meine Schwiegertochter auch so, oh mein Gott.
Ja, aber, sehr, jetzt aber
es gibt mal, zahlreiche Kinder, die das erleben
ja, und jetzt
eben lass nicht uns mal, übernommen werden und liegend.
Ja, und jetzt gehen wir aber mal zu den Kindern, die das erleben.
Ja.
Es geht doch jetzt überhaupt nicht drum, dass die das nicht erleben dürfen. Es geht doch überhaupt nicht drum, oh, ich mag mich nicht mehr erklären, ich habe so satt, aber ich sag's einmal noch. Und dann ist aber echt Schicht. Und dann aus. Ich mag das nicht mehr. Also ich habe langsam das Gefühl, ich...
Nein, ich finde das total wichtig.
Nein, es geht aber einfach jetzt darum, dass Kinder, die mit 2 Monaten in eine Krippe gehen, und es ist mir jetzt auch gerade egal, wie lang, diese Kinder brauchen jemanden, der sie wiegt, der sie im Idealfall liebt, der Zeit für sie hat, der gut mit ihnen umgeht, liebevoll, empathisch und so weiter. Mehr wollen wir doch gar nicht. Und solange das nicht gegeben ist, ist es schädlich. Punkt.
Ja, natürlich. Ich meine, die kleinen Menschen, der Großteil des Gehirns wird außerhalb des Mutterleibes in Funktion genommen.
Genau, und wer es nicht weiß, darf sich da. Können wir wieder über was anderes reden? Das haben wir jetzt 1000 Mal gesagt. Das muss doch jetzt der letzte Mal kapiert haben.
Nee,
und
das
die letzte bitte auch.
Nein, das ist unfassbar, wie, ich weiß nicht, ob die Menschen da zu sehr an kognitiver Dissonanz leiden oder das wirklich nicht verstehen wollen. Es ist ja auch so, dass der Schlüssel für die ganz Kleinen auch so ist, dass der 1:1 sein muss. Das steht ja auch. Aber das ist ja nirgendwo. Das Kind ist irgendwo. Viele nehmen ja auch gerne Kleine, die dann halt in der, ja, weil die nicht noch nicht so viele Ansprüche stellen. Man kann ja auch in ein Zimmer setzen und sie weinen lassen, bis sie eingeschlafen sind. Mhm.
Lieblingsargument ist, wir nehmen gerne Babys, weil die brauchen keine Eingewöhnungszeit, die gibt man uns einfach.
Ganz genau, das ist nicht du. Ich habe letzte Woche noch einen Kurs gehabt und da habe ich durch die Runde gefragt, wir haben gerade Eingewöhnung, erzählt mal. Und dann sagte eine, also sie hat am allerliebsten Kinder, die 4-5 Monate alt sind, da brauchen wir keine Eingewöhnung. Die werden morgens schlafend im Kinderwagen gebracht und dann sind die Eltern weg und dann wird man angestrahlt und alles ist gut. Mhm. Und das ist aus einer Ermangelung von Wissen. Also viele wissen
einfach nicht, was da. Es gibt einen pädagogischen Film, da geht es ums Thema Eingewöhnung. Und eine Szene ist, in diesem Film, das ist eine Kinderkrippe in München, da wird ein Kind im Kinderwagen gebracht. Das,
Kennst du den Film, genau.
Gott.
Und das wird ja so nett dargestellt. Ne?
Goldig.
Es ist so lächelnd, kommt die Mama rein und das Kind schläft und die Erzieherin lächelt die Mama an und sagt, ja, danke. Und es wird auch so beschrieben, ne? Jetzt ist der Kleine, der schläft noch ein bisschen und gleich. Und aber oh Mann, aber das ist eben, also ne, so, wir waren bei den Babys und ich habe dann auch gesagt, ich wünsche diesem Baby, der fängt jetzt an so wirklich zu gucken, einem zu folgen, wenn man vorbeigeht,
total.
Auf die Stimme zu achten, zu
und
interagieren.
Lacht und guckt und
und dieser kleine Mensch,
und
dieser kleine Mensch wird dann du zum Ich. Ich meine, dieser Satz, als ich den vor, keine Ahnung, 30 Jahren, 25 Jahren das erste Mal gehört habe, da habe ich gedacht, ein Mensch wird am Du zum Ich. Der ist mir so, so nah gegangen.
Ja.
Und in diesem Satz steckt doch alles drin.
Ja, so ist es.
Da steckt alles drin. Mehr muss man dazu wirklich nicht sagen.
Nein, und wie gesagt, es gibt nicht nur das Krippenbuch dazu, es gibt nicht nur meine Bücher dazu, es gibt einen ganzen Berg voller Bücher, in denen es um nichts anderes geht. Und die darf man gerne lesen, da muss man, unsere kann man auch lesen, aber man kann auch andere lesen, wenn man es mit uns vielleicht nicht so hat. Alles gut, wir haben da nichts erfunden. Wir haben einfach kombiniert und wie gesagt, ich denke mal, wir haben beide, du noch mit eigenen Kindern und viel Praxiserfahrung und so viel gesehen in Kitas, in Familien, in Beratungen. Ja, und das ist einfach...
Die Psychotherapeuten so und Psychotherapeutinnen, ja, die ich kenne, und ich kenne wirklich sehr, sehr viele durch die Arbeit in der Gesellschaft. Und so habe ich ein großes Netzwerk an Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Und egal, wann ich mit denen spreche, und wir kommen natürlich auf mein Lieblingsthema, ist es so, Claudia, wir haben ja die Kinder mit 4, 5 Jahren, die dann in unserer Praxis sind. Nicht die Kinder, die eine pathologische Diagnose haben, die irgendetwas haben, wo wir jetzt therapeutischen Förderbedarf brauchen, sondern Kinder, die völlig gesund geboren sind, ganz vital, die in eine Familie reingeboren sind, die wirklich, wirklich sehr am Kind ist, mit tollen Eltern. Und dann haben wir die Themen, die wir dann mit 4, 5 haben. Kurz bevor sie in die Schule kommen, spätestens wenn sie in der Schule sind, kommen die Kinder dann mit Auffälligkeiten. Und dann sagen die mir wirklich flächendeckend, das deckt sich, jede Aussage deckt sich mit der anderen: Ich habe keine Kapazitäten mehr. Meine Warteliste ist so unfassbar voll. Ich kann keinen nehmen. Weil natürlich frage ich in meinem Netzwerk ständig nach. Ich habe hier ein Kind. Habt ihr Platz? Nee, klar. Die haben wir nicht. So, und dann sagen mir diese erfahrenen Therapeuten und Therapeutinnen, wir machen eine Anamnese, und natürlich haben wir das ist jetzt keine evaluierte Studie, aber es ist eine Beobachtung, dass wir in Anamnesebogen haben, Start der Betreuung 10, 11, 12 Monate Vollzeit. Und das ist schon etwas, was wir über seit Jahren beobachten. Und darum gibt es ja auch den Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung, weil das ja in Fachkreisen so arg beobachtet wird. Und du sagtest mir ja letztens, Claudia, jede Studie ist entstanden aufgrund von Beobachtungen.
Ja, natürlich.
Wir haben ja immer erst die Beobachtung und dann haben wir die Studie dazu.
Ja, genau. Mit Beobachtung meine ich jetzt einfach auch jedes Messverfahren. Du musst ja entweder beobachten oder du hast Fragebogen. Zählt ja alles unter Beobachtung. Ja, klar. Du brauchst ja immer erstmal eine Idee. Du hast eine These und dann schaust du, genau. Also, wir brauchen aber hier keinen Wissenschaftspodcast machen. Das ist ja
Das ist für mich.
Aber können wir gerne machen.
Es gibt Zusammenhänge. Es gibt, Überschneidungen, die man sich auch nicht wegdenken kann.
Ja,
und ich, wenn ich jetzt mal so auf unseren Podcast heute zurückblicke, berührt es mich wie vor 25 Jahren, und das ist auch mein entscheidender Moment, wie viel in dem Satz steckt: Ein Mensch wird am Du zum Ich. Martin Buber.
Ich überlege gerade, was mein entscheidender Moment ist. Mein entscheidender Moment ist, dass wir weiterhin Podcasts machen, und ich wünsche mir jetzt mal ein Thema, und zwar, dass wir können gern mal über das Thema belastende Kindheitserfahrungen sprechen. Da gibt es bergeweise evaluierte Erhebungsinstrumente, sprich Fragebögen, wo du gucken kannst, von wegen, was war denn da, was hat zu dem eventuell geführt, wie du dich jetzt fühlst. Und das sind natürlich, sind da Fragen drin, von wegen die ganze sexualisierte Gewalt. Es geht um Demütigungen, es geht um Schläge. Und zwar geht es immer auch drum, was hast du selbst erfahren? Und was hast du miterlebt? Und da geht es zum Beispiel, wenn man von den ganzen körperlichen Dingen mal absieht, geht es zum Beispiel auch drum, von wegen, gab es Zeiten, wo du nicht genug Hilfe bekommen hast, wo du nicht genug Beachtung bekommen hast. Auch so Sachen wie, sind Eltern getrennt oder geschieden, spielt eine Rolle. Das kann man jetzt mögen oder auch nicht. Das ist sowas von evaluiert, weltweit. Dieser Bogen heißt KERF. Und da können wir auch mal drüber sprechen. Wir können das Ganze mal richtig festzurren. Müssen wir nicht. Ich mache ja mit dir am liebsten Plauder-Podcasts. Und das ist auch mein entscheidender Moment. dass wir das, was jetzt in der letzten Woche alles so war, seit Erscheinen bis jetzt, einfach auch gut gestemmt haben. Wir konnten auf Dinge eingehen und auch nicht eingehen. Und ich habe entschieden, ich werde meine Social-Media-freie Zeit verlängern. Mhm. Ich bin bei ungefähr 5 Minuten am Tag, schnell 3 Posts, so Stories mache ich ja meistens nur so ein bisschen lustige und fertig.
Sehr gut. Da sollte man wirklich hinkommen, weil zumindest posten okay und da ist auch das kann einen so in den Bann ziehen. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass aufgrund des Büchleins hat sich der Verein der Wochenkrippenkinder bei mir gemeldet.
Oh.
Und da habe ich jetzt einen Kontakt. Das ist auch was, mit dem ich also total mitgehe. Ne? Also diese Menschen, die in Wochenkrippen waren. Und da habe ich mich jetzt doch letzte Woche auch sehr mit beschäftigt. Mhm. Und das ist schon, das sind Geschichten, die sind wirklich sehr herzzerreißend. Und da kann ich mich ja auch ein Stück weit mit identifizieren. Deswegen ist es auch etwas, was mich so anspricht. Ne?
Und ich würde ganz gern noch mal sagen, dass ich noch mal versuchen werde, das mit dem YouTube-Kanal bis Oktober auf jeden Fall hinzukriegen.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Das kriegen wir und dann machen wir da. Ja. Das sind alle Menschen, die möchten, die mit mir über Kindheit sprechen möchten, über ihre eigene oder auch über Kindheit an sich oder Kindheit in Wochenkrippen, Kitas, wie auch immer. Jeder, der möchte, ist hiermit herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Wir werden ungeskriptet sprechen, das ist mir ganz wichtig. Wir werden uns einfach unterhalten von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Und das kommt dann auf den YouTube-Kanal.
Das ist sehr gut. Da freue ich mich schon drauf, auf dieses Format. Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.